Philosophie pur. Wer schafft die Arbeit? Ein Audioguide über die Beständigkeit der Welt und das Kunstwerk. Mit Alexander Czernek. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ein Ticket für die Ausstellung, bitte.
Sehr gerne. Das macht dann 12 Euro. Dankeschön. Bitte sehr. Möchten Sie den kostenlosen Audioguide dazu?
Unbedingt.
Bitte schön. Zum Starten drücken Sie einfach auf Play. Alles andere erklärt Ihnen der Audioguide selbst. Die Ausstellung befindet sich im ersten Stock. Sie erreichen sie über diese Treppe oder Sie nehmen den Lift daneben.
Oh, ich denke, ich nehme die Treppe. Danke.
Sehr gerne. Viel Vergnügen.
Dann nehme ich doch den Lift. So, da bin ich jetzt neugierig.
Herzlich willkommen zur Ausstellung Wer schafft die Arbeit? Im Museum für universale Kunst.
Das ist aber leise.
Mein Name ist Phil. Ich werde Sie als Audioguide durch dieses einzigartige Ausstellungserlebnis begleiten. Sollte ich Ihnen zu laut oder zu leise sprechen, können Sie mittels der Pfeiltaste die Lautstärke individuell anpassen. Das Gerät ist mit nur einem einzelnen, durchgängigen Audioclip bespielt.
Schon besser.
Möchten Sie innerhalb diesem vor- bzw. zurückspulen, drück Press and hold the button 4 or 6.
Falscher Knopf.
Press 5 to stop and 5 again, um fortzufahren. Ah. Was ich Ihnen im Folgenden erzählen will, wird keinerlei direkten Bezug auf die einzelnen ausgestellten Kunstwerke nehmen. Sollten Sie erwarten, dass ich Ihnen die jeweiligen Positionen dieser überladen kuratierten Gruppenausstellung beschreiben, erklären oder gar rechtfertigen will, so muss ich Sie leider enttäuschen.
Na, schade.
Lassen Sie einfach auf sich wirken, was Sie sehen, während ich Sie zu einem philosophischen Gedankenexkurs einlade, der sich mit den Hintergründen der Arbeit um des Kunstschaffens willen beschäftigt. Vielleicht wird sich in der Kombination mit dem Gehörten Ihre Sichtweise auf das Gesehene auf überraschende Art und Weise ändern.
Da bin ich ja mal gespannt.
Also, was sehen Sie?
Das ist aber toll.
Nicht wahr? Und nur, dass Sie es wissen. Was Sie sehen, ist unbezahlbar.
Das glaube ich gern.
Zu den Dingen, die der von Menschenhand gemachten Welt die Stabilität verleihen, die sie geeignet macht, den unstabilsten Wesen, die wir kennen, den sterblichen Menschen, eine Behausung zu bieten, gehören auch eine Anzahl von Gegenständen, die überhaupt keinen Nutzen aufweisen und dazu noch so einmalig sind, dass sie prinzipiell nicht tauschbar sind, also überhaupt keinen Wert besitzen, den man in Geld ausdrücken oder sonst auf irgendeinen Generalnenner bringen könnte. Wenn Kunstwerke auf dem Markt erscheinen, erzielen sie zwar auch Preise, aber diese Preise stehen in überhaupt keinerlei Verhältnis mehr zu ihrem Wert. Sie sind ganz und gar willkürlich.
Ja, ja. So wie bei meiner sündteuren Designerhandtasche.
Die angemessene Art des Umgangs mit den Dingen, die wir Kunstwerke nennen, ist sicher auch nicht das Brauchen und Gebrauchen. Davor müssen sie vielmehr sorgfältig bewahrt werden. Sie müssen aus dem Gesamtzusammenhang der gewöhnlichen Gebrauchsgegenstände entfernt werden, damit sie den ihnen gemäßen Platz in der Welt einnehmen können. Sie müssen auch den täglichen Bedürfnissen und Notdürften des Lebens entrückt werden, mit denen sie weniger in Berührung kommen als irgendein anderes Ding.
Was man von meiner Handtasche nicht behaupten kann.
Was im Kunstwerk aufleuchtet, ist die sonst in der Dingwelt nie rein und klar erscheinende Beständigkeit der Welt. Das Wären selbst, in dem sterbliche Menschen eine nicht sterbliche Heimat finden. Ja, es ist, als würde in dem Wären des Kunstwerks das weltlich Dauerhafte transparent. Und als offenbare sich hinter ihm ein Wink möglichen Unsterblichseins. Aber nicht etwa der Unsterblichkeit der Seele oder des Lebens, sondern dessen, was sterbliche Hände gemacht haben.
Mhm.
Die Haltbarkeit alltäglicher Gebrauchsgegenstände ist relativ. Und nur ein schwacher Abglanz jener Beständigkeit, welche die weltlichsten aller Dinge, die Kunstwerke, durch die Jahrhunderte hindurch wehren lässt. Dabei spielt natürlich die eigentliche Gestalt für alltägliche Gebrauchsgegenstände eine ungleich geringere Rolle als für die dem Gebrauch entrückten Kunstdinge. Und der Versuch des modernen Kunstgewerbes, Gebrauchsgegenstände so herzustellen, als wären sie Kunstdinge, hat genug Geschmacklosigkeiten auf dem Gewissen.
Aber doch nicht meine schöne Handtasche.
Kunstwerke sind die beständigsten und darum die weltlichsten aller Dinge. Der zersetzende Einfluss, den Naturprozesse auf alles Gegenständliche ausüben, bleibt nahezu ohne Wirkung auf sie, weil sie ja nicht dem Gebrauch lebendiger Wesen ausgesetzt sind, der sie in ihrer Eigentümlichkeit nur zerstören könnte und nicht, wie im Falle von Gebrauchsgegenständen, eine ihnen innewohnende Möglichkeit verwirklichen würde.
Schon ziemlich abgenutzt, meine Tasche.
Also in dem Sinne, in dem der Zweck eines Stuhles nur verwirklicht ist, wenn jemand auf ihm sitzt, gibt es überhaupt keinen Zweck, den ein Kunstwerk erfüllt. Wenn Gebrauchsgegenstände ihre Existenz der menschlichen Geschicklichkeit verdanken, Gegenständliches zu brauchen und zu nutzen, dann entstehen Kunstwerke aus der menschlichen Fähigkeit zu denken und zu sinnen. Aber obwohl Kunstwerke Gedankendinge sind, sind sie doch wesentlich Dinge wie andere Dinge auch. Das sinnende Denken ist an sich nicht herstellend. Und ein Gedankengang produziert ebenso wenig Bücher, Bilder, Statuen oder Kompositionen, wie das alltägliche Brauchen und Gebrauchen von sich aus Häuser oder Möbel herstellt und produziert.
Na, das denke ich mir.
Denken als eine Tätigkeit ist endlos wie das Leben, das es begleitet. Und die Frage, ob es einen Sinn hat zu denken, ist genauso unbeantwortbar wie die Frage, ob das Leben einen Sinn habe. Gedankengänge durchdringen das gesamte menschliche Existenz. Jedes, auch das primitivste menschliche Leben, ist von ihnen gleichsam durchpflügt. Und dies Denken hat weder Anfang noch Ende. Es sei denn den Anfang, der mit der Geburt und das Ende, das mit dem Tode gegeben ist. Denken hat weder ein Ziel noch einen Zweck außerhalb seiner selbst. Und es zeitigt streng genommen noch nicht einmal Resultate.
Ich denke, in der Ausstellung geht es um Arbeit.
Dass das Denken wirklich zu nichts nütze ist, haben ihm die Männer der Tat und der Wissenschaften oft genug bestätigt. Es ist in der Tat so nutzlos wie das von ihm inspirierte Kunstwerk. Und nicht einmal auf diese nutzlosesten aller Dinge kann das Denken als auch von ihm erzeugte Resultate Anspruch erheben. Denn man kann im Ernst von den Kunstwerken so wenig wie von den großen philosophischen Systemen behaupten, sie seien durch nichts als durch reines Denken entstanden. Gerade den reinen Denkprozess, den eigentlichen Gedankengang, muss der Künstler, aber auch der schreibende Philosoph unterbrechen, wenn er das Gedachte so verwandeln will, dass es sich für eine schriftlich verdinglichende Darstellung eignet. Sofern das Denken sich auf Gefühle bezieht, verwandelt es bereits die verschlossene Stummheit schieren Fühlens. In jedem Fall transzendiert eine ihrem Wesen nach weltoffene und weltbezogene Fähigkeit die leidenschaftliche Intensität eines bloßen Gefühls oder Triebs oder Dranges und befreit sie dadurch aus dem Gefängnis des bloßen Bewusstseins in die Weite der Welt. Leuchtend, um gesehen zu werden, tönend, um gehört zu werden, in die Welt noch hineinsprechend aus den Zeilen eines gelesenen Buches.
Wow!
In diesem höchsten Schaffen, dessen der schaffende Mensch fähig ist, das sich von Brauchen und Gebrauchen so weit emanzipiert hat, dass es nutzlose Dinge herstellt, ist es auch, als wachse er gleichsam über sich selbst und alle nur auf den Menschen bezogenen Bedürfnisse hinaus. Als könne er ohne den Stachel materieller oder intellektueller Antriebe auskommen. Als bedürfe er, um der Welt zu dienen, weder des natürlichen Verlangens nach den Gütern der Welt, noch des spezifisch menschlichen Durstes, über die Welt Bescheid zu wissen.
Boah.
Oder wie Rainer Maria Rilke es in Verse gefasst hat: Aus unbeschreiblicher Verwandlung stammen solche Gebilde. Fühl und glaub. Wir leiden's oft. Zu Asche werden Flammen. Doch in der Kunst, zur Flamme, wird der Staub. Hier ist Magie. In das Bereich des Zaubers scheint das gemeine Wort hinaufgestuft. Und ist doch wirklich, wie der Ruf des Taubers, der nach der unsichtbaren Taube ruft. Die Verdinglichung, die stattfindet, wenn ein Gedanke niedergeschrieben, ein Bild gemalt, eine Melodie komponiert oder eine Gestalt in Marmor geschlagen wird, steht natürlich mit dem Denken, das ihm vorausging, in ständiger Beziehung. Aber das, was den Gedanken realisiert und das Gedankending herstellt, ist die gleiche Werktätigkeit, welche mit Hilfe des Urwerkzeugs, das die menschliche Hand ist, auch alles andere dauerhaft Dingliche der Welt erschafft und herstellt. Müsste demnach diese Werktätigkeit also nicht auch als Arbeit betrachtet werden?
Na sicher.
Was das öffentliche Urteil der Gesellschaft betrifft, so ist die Hauptaufgabe einer jeden Werktätigkeit, einer jeden Arbeit also, ein angemessenes Einkommen zu sichern. Die Tendenz, alle ernstzunehmenden Tätigkeiten als Formen des Erwerbs der Lebensnahrung, als eine Art, sein Leben zu machen, zu verstehen, äußert sich in den gängigen Arbeitstheorien, die nahezu einstimmig die Arbeit im Gegensatz zum Spiel definieren. Die einzig ernstzunehmende Tätigkeit, der Ernst des Lebens im wörtlichsten Sinne, ist die Arbeit. Und was übrig bleibt, wenn man von der Arbeit absieht, ist das Spielen. Im Spiel äußert sich in der Tat so etwas wie die Freiheit des Lebens selbst. Nämlich der freie Kräfteüberschuss, der erst dann spielen darf, wenn der Stand der gesellschaftlichen Produktivkräfte den Punkt erreicht hat, an dem er seiner nicht mehr bedarf.
Ach, heute ist ja noch Rommeltreff mit Traude.
Innerhalb des arbeitenden Lebensprozesses der Gesellschaft im Ganzen erfüllt die Tätigkeit des Künstlers die gleiche Funktion wie das Tennisspielen oder der Zeitvertreib des Hobbys im Leben des Individuums. Deshalb muss der Künstler unentwegt dafür kämpfen, dass seine Tätigkeit ebenso als Arbeit ernst genommen wird wie die jedes anderen Berufsstandes. Offenbar braucht der Künstler, um seine Kunst ausüben zu können, die Kenntnis einer zusätzlichen begleitenden Kunst, durch die er auch noch zu seinem Gelde kommt. Aber ebenso wenig wie die Tätigkeit des Kunstschaffens selbst wird auch diese zusätzliche Kunst, die Kunst, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, keineswegs als das Element des Arbeitens betrachtet, das den sonst freien Berufen notwendigerweise innewohnt, sondern im Gegenteil, als die Kunst, durch die der Künstler sich von der Notwendigkeit zu arbeiten befreit. Sie ist nicht eine Art und Weise der Arbeit, sondern im Gegenteil das, was man können muss, um nicht arbeiten zu müssen. Wie der Stoffwechsel mit der Natur, also der biologische Lebensprozess, den der Mensch mit allem Lebendigen gemein hat, sich in der Tätigkeit der Arbeit realisiert, so realisiert sich das spezifisch menschliche Leben, die Zeitspanne, die ihm zwischen Geburt und Tod zugemessen ist, in den Tätigkeiten des Handelns und Sprechens. die immerhin mit dem Leben so viel gemeinsam haben, dass auch sie in sich selbst flüchtig sind und vergänglich. Weder Worte noch Taten hinterlassen irgendeine Spur in der Welt. Nichts zeugt von ihnen, wenn der kurze Augenblick verflogen ist, währenddessen sie wie eine Brise oder ein Wind oder ein Sturm durch die Welt strichen und die Herzen von Menschen erschütterten.
Genau jetzt. Peinlich. I'm so sorry. Entschuldigung. Servus, Traude. Ja, ich bin noch in der Ausstellung. Ziemlich spannend, ja. Um 5? Im Café Friedenau. Gut, gut, gut. Bis später dann. Papa. Die Traude, die nervt. So. Wo waren wir stehen geblieben?
Also, weder Worte noch Taten hinterlassen irgendeine Spur in der Welt. Nichts zeugt von ihnen, wenn der kurze Augenblick verflogen ist, währenddessen sie wie eine Brise oder ein Wind oder ein Sturm durch die Welt strichen und die Herzen von Menschen erschütterten. Ohne die Geräte, die Homo Faber, der schaffende Mensch, entwirft, um die Arbeit zu erleichtern und die Arbeitszeit zu verkürzen, könnte auch menschliches Leben nichts sein als Mühe und Arbeit. Und ohne die herstellenden Künste, ohne die Dichter und Geschichtsschreiber, ohne die Kunst des Bildens und die des Erzählens, könnte das Einzige, was redende und handelnde Menschen als Produkt hervorzubringen vermögen, nämlich die Geschichte, niemals sich so dem Gedächtnis der Menschheit einprägen, dass sie Teil der Welt wird, in der Menschen leben. Insofern aber Sprechen und Handeln die höchsten und menschlichsten Tätigkeiten der Vita Activa, also des tätigen Lebens, sind, ist die Welt eine wirkliche Heimat für sterbliche Menschen nur in dem Maße, als sie diesen in sich flüchtigsten und vergeblichsten Tätigkeiten eine bleibende Stätte sichert. Als sie sich dafür eignet, Tätigkeiten zu beherbergen, die nicht nur völlig nutzlos für den Lebensprozess als solchen sind, sondern auch prinzipiell anderer Natur als die mannigfaltigen herstellenden Künste, durch die die Welt selbst und alle Dinge in ihr hervorgebracht sind. In dieser Hinsicht handelt es sich schwerlich darum zu entscheiden, ob nun der Mensch oder ein Gott das Maß aller Dinge sei. Denn so viel ist sicher. Das Maß für die Welt ist nicht die zwingende Lebensnotwendigkeit, die sich in der Arbeit kundgibt. Und es kann nicht in dem Reich von Mitteln und Zwecken gefunden werden, das maßgebend ist für die Herstellung der Weltdinge und maßgeblich noch für den Gebrauch, den wir von ihnen machen. Arbeiten heißt Sklave der Notwendigkeit zu sein. Und das Reich der Freiheit beginnt erst jenseits des Reiches der Notwendigkeit. Vielleicht ist der Künstler der wahre Held inmitten unserer Arbeitsgesellschaft.
Ja, vielleicht.
Lassen Sie nun einfach auf sich wirken, was Sie gehört haben und was Sie sehen, während ich mich mit einem musikalischen Beitrag verabschiede.
As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Be.
at you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be.
Ich hoffe, Sie hatten ein erhellendes Erlebnis.
Na ja, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich die letzten 3 Minuten auf eine Dose Campbell's Tomatensuppe gestarrt habe, würden Sie die dann kaufen? Wie spät es wohl ist? Oje, so spät schon? Ich muss los.
Vielen Dank und schönen Tag noch.
Ah ja, danke. Wiederschauen.
Sagen Sie, wie komme ich denn von hier am schnellsten ins Café Friedenau?
Am schnellsten ins Friedenau, von da? Puh, das ist aber schon ein Stück. Ja. Geht's da vorne raus, dann rechts und dann gerade, fast bis zum Rathaus eigentlich.
Oh, da muss ich jetzt aber laufen. Baba, Wiedersehen.
Ja, Wiederschauen.
Ja. Sie hörten Philosophie pur. Wer schafft die Arbeit? Ein Audioguide mit Originaltexten aus Hannah Arendts Vita Activa oder vom tätigen Leben. Von und mit Alexander Czernek, mit Amy Rehburg und Aurelia Burkhardt. Regie und Buch Manuel Schmale. Ton gestaltet von Anna Kunzio. Eine Produktion des ORF 2019.